Willkommen bei den Trashologinnen.
Wir sind Psychologinnen und normalerweise erklären wir hier wöchentlich psychologische Theorie und Forschung anhand von Reality-TV. Heute widmen wir uns aber zusammen mit einer Special Guestin einem anderen popkulturellen Phänomen, nämlich dem Fall PDD. Ist PDD nur ein unerklärlicher Einzelfall oder deckt sich der Fall mit lang erforschten psychologischen Mechanismen zu Macht und Machtmissbrauch? Dem gehen wir heute auf den Grund. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Wir haben heute eine Spezialfolge zum Fall PDD und was wir in dieser Folge machen, ist, dass wir den Fall auf einem psychologischen Level besser verstehen wollen. Was wir dazu geplant haben, ist, dass wir uns die psychologischen Hintergründe hinter Macht und Machtmissbrauch ansehen. Und dafür gehen wir die drei Hauptkomponenten von einem jeden Machtmissbrauchfall durch, nämlich der Täter, das Umfeld und die Opfer. Und bei allen drei Komponenten schauen wir uns an, was die psychologische Forschung zu diesen Themen findet und wie weit das Ganze den Fall PDD erklären kann. Das Ganze machen wir heute nicht alleine. Wir haben nämlich die Frau zu Gast, die besser über PDD Bescheid weiß als alle anderen, nämlich Elena Gruschka.
Hallo, es ist ganz traurig, dass es so ist, aber es ist wahrscheinlich die Wahrheit.
Ich glaube, es ist tatsächlich die Wahrheit. Elena, für den Fall, dass die Zuhörenden dich nicht kennen, das glaube ich tatsächlich nicht, denn wir haben auch viele Zuhörenden allein wegen dir, weil du nämlich ja ganz früh schon unsere Beiträge geteilt hast. Ich glaube, jetzt genau vor einem Jahr, als unser Podcast gerade gestartet hat. Aber für den Fall, dass die Leute dich nicht kennen, habe ich das vorbereitet. Ich werde das jetzt mal verlesen.
Oha.
Also, obwohl viele Menschen Elena Gruschka Lebenslauf, Elena Gruschka Alter, Elena Gruschka Freund googeln, findet man nicht viel über den Internet. Als großer Fan ihres Podcasts, Niemand muss ein Promi sein, habe ich über die Jahre aber doch einiges an Infos zusammengesammelt. Wie viel davon tatsächlich stimmt, weißt du wahrscheinlich nur selber. Aber hier kommt's. Dr. Elena Mercedes Gruschka wurde als Tochter eines Kapitäns zur See und eines dänischen Supermodels geboren. Es gibt mehrere Brüder und in den Stories aus ihrer Jugend tauchen immer wieder heute bekannte SchauspielerInnen, SängerInnen, FilmproduzentInnen und Punkrock-Stars auf. Und wahrscheinlich war damals schon allen klar, Elenas Leben wird exzentrisch. Was sie eigentlich genau macht, lässt sich schwer sagen, denn für mich wirkt sie wie eine Frau, die sich immer wieder neu erfindet. Sie arbeitete in der Fashion-Industrie in New York als Produzentin für zum Beispiel Jerks und die Apache-Doku. Zwischendurch hat sie sich in die mir vorher unbekannte, aber gut bezahlte Szene des Homestylings hineingeschummelt und ist jetzt Deutschlands Nummer 1 Gossip-Expertin und Podcasterin in 2 Podcasts. Nummer 1, Niemand muss ein Promi sein mit Lars Tins Feuerborn. Und Nummer 2, Mensch, ein Podcast, in dem sie zusammen mit Heiko Bär die Lebensgeschichten und auch vor allem das falsche Abbiegen von berühmten Leuten thematisiert. Was feststeht? Ich würde wirklich gerne mal einen Abend in einer Eckkneipe sitzen und die ganze Geschichte hören, wie es dazu kam, dass du jetzt hier sitzt. Denn ich glaube, dass du wahnsinnige Geschichten zu erzählen hast. Witzige, absurde, ernste, traurige und ich glaube auch sehr hoffnungsvolle. Würde ich an diesem Abend lachen oder weinen? Würde ich mich mit dir verbunden fühlen? Oder große Angst vor dir verspüren? Ich weiß es nicht. Das Einzige, wow, was ich weiß, ich bin mir sicher, es würde nicht langweilig werden.
Wow, das war aber sehr schön.
Trifft es das?
Ja, das werde ich natürlich nicht sagen, weil das ist natürlich mein Geheimnis, dass ich nicht sage, was stimmt, was nicht. Das Einzige, was ich sagen will, ist, dass meine Mutter ist Isländerin und keine Dänin. So viel muss mir bei der Wahrheit bleiben. Der Rest ist ganz viel falsch und ganz viel richtig, würde ich mal sagen. Also, aber irgendwie fühle ich mich gesehen.
Perfekt, wir nehmen das mal so hin.
Ich kann ja mal vielleicht ganz kurz sagen, dass ich wirklich großer Fan von euch auch bin, weil ich, wie gesagt, euch seit Anfang an verfolge. Ich glaube, mit 300 Followern oder irgendwie sowas wurdet ihr mir in die Timeline gespült. Und ich finde das so befriedigend, dass endlich jemand diese ganzen Gerüchte, die man so im Trash-TV hört, wie zum Beispiel weinen für Sendezeit, bringt das wirklich mehr Follower, fällt die Maske und macht man sich wirklich vor ganz Deutschland lächerlich und was hat das für Konsequenzen? Es ist so geil, dass ihr das endlich mal so aufschreibt in Zahlen und Fakten, die man auch nicht widerlegen kann. Und vielen Dank dafür. Also ihr bereitet mir sehr viel Freude so in meinem Leben.
Aber vielen Dank. Und tatsächlich, als ich glaube, die ersten 500 Follower, die wir hatten bei Instagram, die haben wir wegen dir, weil du uns geteilt hast und deine Community dazu aufgerufen hast, uns mal zu folgen.
Ja, ich zitiere euch auch wirklich häufig. Mhm. Einfach geil. Aber es ist auch sau viel Arbeit, oder?
Ja,
Da springe ich mal kurz ein, weil die Dina gibt das immer nicht ganz zu, weil die das nämlich macht. Das ist so viel Arbeit. Vor allen Dingen am Anfang hat sie ja noch die Sendezeit und so gecodet. Also sich wirklich da hingesetzt mit einer Stoppuhr und geguckt, Wahnsinn. Wer wie lange spricht. Das war crazy. Ich habe das einmal versucht auch zu machen und ich bin durchgedreht.
Ja, aber es lohnt sich.
Aber ich habe das halt wie ein Forschungsprojekt mir angeguckt.
Ja. Und ihr werdet damit irgendwann sehr viel Geld machen, glaube ich. Das wird ja immer mehr werden mit diesem Trash-TV. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt, in dem wir uns hier alle befinden. Und das ist ja irgendwie ganz schön. Also es gibt immer mehr Leute. Und ich glaube, je seriöser man das auch aufbereitet, desto mehr Leute gewinnt man, diesen ganzen Trash zu gucken. Weil man so tut, als wäre das was ganz Seriöses und auch irgendwie hätte noch ganz viele andere Ebenen. Die ist natürlich hart, aber das glaubt ja immer niemand. Und ihr beweist es quasi.
Aber meinst du sicher, dass es immer noch so weitergehen wird? Ich habe ein bisschen Angst, dass es so eine Bubble wird, die bald platzt. Nee. Oh, ich will es nicht so laut sagen, ich will es nicht heraufbeschwören, aber... Nee,
wird so nicht sein. Nee, also, weil es einfach viel mehr Formate gibt, die jetzt auch in Richtung so Social Experiment gehen. Ne? Das heißt ja sowas wie Love is Blind und irgendwie sowas, wo es dann auch wirklich nochmal um andere interessante Sachen geht. Und wenn man sich mal so die Produktionsbudgets auch von den Produktionsfirmen anguckt, ist Trash immer noch wahnsinnig günstig zu produzieren. Und deswegen, das wird auf jeden Fall so weitergehen. Merkt man ja auch, dass auch RTL Plus dadurch ja wirklich nochmal richtig, also es ist ja deren ganze DNA, ist ja dieses Trash-TV-Ding. Und das würde ja so ein Sender wie RTL nicht machen, wenn die daran nicht auch wirtschaftlich glauben würden.
Und glaubst du nicht, weil es gab ja diese riesige Bubble von diesen Mittagstalkshows, ne? Mit denen bin ich auf jeden Fall aufgewachsen. Und da gab's erst irgendwie, glaube ich, einmal die Woche oder vielleicht einmal am Tag gab's eine Talkshow. Und dann auf einmal gab's nur noch Talkshows den ganzen Nachmittag lang. Und dann war's vorbei. Von einem auf einen Moment.
Ja, aber der Unterschied ist ja, dass das im linearen Fernsehen stattgefunden hat. Das war dann ein bisschen blöd, weil man sich nicht aussuchen konnte, was man guckt. Und jetzt kannst du dir das ja quasi aussuchen, was du wann guckst. Das heißt, das kann man nicht so ganz vergleichen. Also klar, es ist dann irgendwann durch, wenn nur noch das im Fernsehen zu sehen ist. Aber du kannst ja inzwischen zum Trash, kannst du dir auch die Thilo Mischke-Doku zu fundamentalen Christen angucken, auch noch. Und was weiß ich was in Mediatheken. Das heißt, ich glaube, das wird nicht passieren.
Okay, ja. Und ist dadurch natürlich auch flexibler. Die können die Formate dann schnell und gut auch anpassen.
Ja, und du kannst das auch durchsuchten. Also man kann ja dann auch Sachen am Stück gucken und so. Also ich bin guter Dinge, dass zumindest wir in dieser Welt eine rosige Zukunft haben. Was auch schrecklich ist, aber auch einfach so ist.
Ich werde einfach ganz fest dran glauben, dass du recht hast. Aber heute geht's ja überhaupt nicht um Reality-TV, sondern um etwas anderes, was auch ja, würde ich sagen, schon Teil der Popkultur auch ist. Deswegen hatten wir schon auch das Gefühl, dass es schon auch zu uns passt. Und zwar geht's ja um P. Diddy. Und die Folge heute, die haben wir nämlich so aufgebaut, dass Elena uns eine ganz kurze Zusammenfassung gibt, wo es darum geht, was überhaupt in dem Fall P. Diddy passiert ist. Und dann gehen wir diese drei Hauptkomponenten durch, die in einem jeden Machtmissbrauchsfall stattfinden, den ausmachen, nämlich der Täter, das Umfeld und die Opfer bzw. die Betroffenen. Und bei allen drei Komponenten schauen wir uns erstmal an, was die psychologische Forschung zu dem Thema findet. Und dann gucken wir zu dritt, inwieweit das den Fall P. Diddy erklären kann. Elena, du hast ja den Podcast Mensch und da habt ihr gerade 4 Spezialfolgen zum Fall Diddy, wo ihr jedes Detail durchgeht. Kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben? Was ist da überhaupt passiert?
Also, Diddy ist ein Prachtmann, so viel kann man schon mal sagen. Das sage ich immer zu den Männern, die irgendwie im Laufe ihrer Karriere irgendwie wirklich grauenhafte Dinge angestellt haben. Und leider sind das fast alle prominenten Männer irgendwann, also vor allem die amerikanischen. Das habe ich bei Mensch jetzt wirklich gesehen, dass eigentlich niemand nicht irgendwann im Laufe der Zeit zum Täter geworden ist. Diddy ist allerdings, wie ich finde, ein besonders schlimmer Täter. Also, es ist vor einem Jahr, glaube ich, gab es einen Prozess oder beziehungsweise eine Klage von seiner Ex-Freundin Cassie. Die hat ihn angezeigt oder hat, sagt man so, ne, hat ihn angezeigt, dass er sie 10 Jahre lang psychisch und physisch missbraucht hat, sowohl sexuell als auch einfach gewalttätig war, sie geschlagen hat und so weiter und so fort. Und dieser Prozess ist dann aber nicht zustande gekommen, weil die sich innerhalb von einem Tag, glaube ich, auf eine Summe X geeinigt haben, dass sie die Klage zurückzieht. Wo alle erstmal ein bisschen traurig waren. Auf der anderen Seite war es dann einmal draußen, also es war vor allem diese Klageschrift war draußen, also die konnte man sehen, was die Anklagepunkte waren. Und daraufhin haben sich immer mehr Frauen gemeldet und haben gesagt, ha, witzig, das kommt mir aber bekannt vor. Und haben dann ihre Geschichten zu Diddy erzählt. Daraufhin gab es Ermittlungen. Das ganze Jahr über erstmal hatte man so ein bisschen Schiss, dass da jetzt gar nichts passiert und dass es wieder so unter den Teppich gekehrt wird. Dann gab es allerdings im März gab's eine Hausdurchsuchung bei ihm. Auch richtig so mit Homeland Security, alles von Hubschraubern gefilmt und geht live auf TMZ übertragen. Das war wirklich sehr, sehr spannend, wo die wirklich mit Panzern da irgendwie und Militärfahrzeugen irgendwie angereist sind und das Haus gestürmt haben. Dann auch direkt zwei seiner Söhne irgendwie wahrscheinlich festgenommen haben und Personal und sowas. Und dann das Haus durchsucht haben, sehr viele Beweise beschlagnahmt haben, zum Beispiel also Computerfestplatten, aber auch eben ganz viele andere Sachen. Zu denen kommen wir bestimmt später nochmal. Dann war wieder Ruhe und dann im September gab es dann aber eine Anklage. Er wurde verhaftet, also Didi wurde verhaftet und es gibt jetzt in New York einen Case von einem Staatsanwalt gegen ihn, der so ein bisschen weird sich anhört, weil da geht es um Sex Trafficking Conspiracy, also Verschwörung und sowas wie organisierte Kriminalität, also dass er quasi einen Ring hatte von Menschen, die ihm geholfen haben, Frauen systematisch sexuell zu missbrauchen. Also ich bin überhaupt keine Rechtsfrau, ja, also keine Anwältin oder sonst irgendwas. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich das irgendwie so in Erinnerung habe. Wenn das jetzt nicht ganz wortwörtlich irgendwie stimmt, dann möchte ich es entschuldigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich nah dran ist. Und seitdem gibt es immer mehr Leute, die sich äußern. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Memes dazu. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die sich darüber lustig machen, beziehungsweise die ja auch teilweise so Deepfake-Sachen posten, weil es auch darum geht, dass viele dieser Missbrauchstaten bei seinen Partys passiert sein sollen. Und auf seinen Partys waren auch immer sehr, sehr viele sehr berühmte Menschen, von Oprah Winfrey über Will Smith, über Politiker. Also wirklich so jeder, den es gibt in Hollywood, war mal auf seinen Partys. Und deswegen wurde natürlich jetzt viel spekuliert, war Leonardo DiCaprio auch da involviert? Ja, und das ist eigentlich so ungefähr das, worum es hier geht.
Alle Hintergründe und jedes Detail können natürlich alle und sollten auf jeden Fall alle nochmal in deinem Podcast nachhören. Beim Mensch. Da hat ja gerade 4 Folgen. Die erste ist schon draußen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier online kommt, wird auch die zweite schon draußen sein.
Ja.
Und wir verlinken alles davon in den Shownotes. Und ihr solltet auf jeden Fall nicht nur bei Didi reinhören. Ich glaube, wir haben beide keine Folge bis jetzt verpasst.
Oh, das ist aber schön.
Ich fand auch so richtig faszinierend, jetzt schwenken wir einmal kurz von PDD ab, aber das muss ich unbedingt noch sagen. Ich fand nämlich richtig faszinierend, dass nämlich selbst die Folgen, wo ich ein bisschen gezögert habe und mir gedacht habe, muss ich mir jetzt wirklich irgendwie Folgen zum Wendler anhören und zu Bibis Beauty Palace, am Ende die waren, wo ich mir dachte, zum Glück habe ich mir das angehört, weil das nochmal so eine ganz andere Seite ist von so einer Person, die ich eigentlich völlig irrelevant fand.
Ja, oder auch bei der Gibi zum Beispiel, also die ist ja die Urmutter der Influencerin. Also ich finde, was ich daran interessant war, weil ich wusste gar nichts über die und deswegen haben wir sie auch so ein bisschen gemacht, weil man irgendwie denkt so, aber was diese YouTuberin, also auch wenn man Kinder hat oder irgendwie mit jungen Leuten zu tun hat, also man, ist schon gut, wenn man versteht, woher das kommt und was das ist und was da, ne, also was dahinter steckt. Also ich finde das schon auch popkulturell einfach wichtig, dass man bestimmte Sachen nochmal bespricht, jetzt unabhängig von den Personen.
Absolut. Und was ich an dieser Folge zu Bibi so spannend fand, ist, dass mir das noch richtig die Augen geöffnet hat, dass so richtig viel Arbeit dahinter steckt, ne? Denn ich finde, dass so oft wir das Gefühl oder so dieses Bild vermittelt kriegen, YouTuberInnen oder Influencerinnen, das sind irgendwelche jungen, dummen Frauen, denen ist mal irgendwie zufällig dieser Erfolg zugeflogen. Die haben nichts dafür gemacht. Das war irgendwie so ein riesiger Zufall und ich fand es sehr spannend, wie das
ist. Die hat richtig gehasselt. Die war richtig, richtig am Hasseln.
Die war eine richtige Hasslerin. Aber absolut, ne? Und ich glaube, man hätte, wenn die ein Mann wäre, hätte man auf jeden Fall andere Worte für die gefunden, dass die irgendwie ein Tech-Genie war, die direkt von Anfang an schon durchschaut hat.
Ja.
Zurück zu P. Diddy. Soweit die kurze Zusammenfassung. Wir gehen jetzt als erstes mal zur Kategorie der Täter und da vor allem zu der Frage, wer bekommt in dieser Welt überhaupt Macht? Denn um Macht in dem Ausmaß, wie P. Diddy sie hatte, zu missbrauchen, muss man die ja überhaupt erstmal haben. Und wir haben uns gefragt, wie bekommt man in dieser Welt eigentlich Macht? Wie kommt man da dran? Und es gibt tatsächlich ein riesiges Forschungsfeld, was sich halt ansieht, welche Strategien und Eigenschaften das halt wahrscheinlicher machen, dass Menschen Macht erlangen oder nicht. Und ich bin gespannt, ob das auch auf P. Diddy passt.
Eigentlich hast du, Elena, schon was ganz Spannendes nämlich eben dazu gesagt, dass du gesagt hast, eigentlich bei jeder Folge über einen super erfolgreichen Mann, vor allen Dingen in Amerika, bist du darüber gestoßen, dass die irgendwo Dreck am Stecken hatten. Das passt sehr gut zu der Forschung, über die ich gestolpert bin, als ich mein Buch geschrieben habe. Und zwar gibt es einen Professor an der Stanford Business School, oder gab es, der heißt Jeffrey Pfeffer und der hat da lange einen Kurs unterrichtet und der Kurs nannte sich Path to Power, also Wege an die Macht. Was dieser Professor sagt, ist, dass alles, was wir darüber wissen, wie man in dieser Welt Macht erlangt oder was wir so lernen, dass wir das vergessen müssen und das einfach nur hart zu arbeiten und uns anzustrengen einfach nirgendwo hinführt, weil der sich einfach super viel mit dem Thema Macht beschäftigt hat. Und dann in so Regeln, die der aufgestellt hat, die Forschung aus den Sozialwissenschaften, der Sozialpsychologie und den Wirtschaftswissenschaften zusammenfasst. Also ich würde sagen, ich lese euch die jetzt mal vor und ihr sagt mir, ob ihr das bei P. Diddy seht. Erstens, andere Menschen als Ressource betrachten.
Also das passt bei Didi wirklich wie die Faust aufs Auge, weil er hat schon relativ früh verstanden, dass man Rechte, also Urheberrechte von Künstlern, gerade wenn die noch nicht so erfolgreich sind, sehr, sehr günstig einkaufen kann und dann für immer und ewig an diesen Künstlern verdient. Also er hat immer schon, ja, so Mace war zum Beispiel jemand, das war so ein Rapper, so Ende, Mitte, Ende der 90er, aber er hat auch bei diesem Format Making the Band, das war irgendwie lustigerweise ein Trash-TV-Format oder ein Reality-TV-Format, damals bei MTV, wo er eine Band gesucht hat, also ein Casting-Format, und hat immer relativ früh diesen jungen Künstlern, die sehr unerfolgreich waren und sehr unerfahren waren, für sehr wenig Geld sämtliche Rechte an ihren Songs und so abgekauft. Und hat damit dann wahnsinnig viel verdient. Also gerade bei Mace war das so, ich glaube, für $20,000 hat er dem das abgekauft und hat dem richtig die Karriere dadurch zerstört, weil der hat daraufhin, war der einer der erfolgreichsten R&B und Rap und Hip-Hop-Artists irgendwie so Ende der 90er, Anfang der 2000er und der hat daran so gut wie überhaupt nichts verdient. Das heißt, er hat wirklich andere Leute für sich arbeiten lassen in dem Sinne. Auf jeden Fall, das stimmt schon mal.
Ist auch richtig krass. Hat er da nicht auch manchmal so Versprechungen gemacht, wie du kriegst irgendwie ein super krasses Auto und so von mir?
Ja, garantiert. Also die werden, es war ja auch bei NSYNC war das ja auch so mit Lou Pearlman, dass er denen dann zu Weihnachten mal $10,000 irgendwie geschenkt hat und so. Aber wenn man wusste, was die daran verdienen, ist es natürlich einfach lächerlich. Sie können sich 20 Autos von kaufen.
Total. Es passt auch direkt schon zum zweiten Punkt, nämlich strategische Allianzen mit Menschen bilden, die erfolgreich sein werden.
Ja. Auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall, was man ihm lassen muss, er hat einen sehr, sehr guten Riecher dafür gehabt, welche Künstler erfolgreich sind und wie man diese Künstler produzieren muss. Das hat er auch bei seinem ersten Label, wo er war, Bad Boy Records, hat er auch verstanden, dass man mehr in diese R&B-Richtung gehen muss und das alles so ein bisschen poppiger machen muss. Das war dann auch ein Riesenstreit mit Biggie Small, weil der wollte eher so Rap und Real und Straße sein, aber Diddy hat halt gesagt so, nee, wir machen das so und dadurch ist es dann so super erfolgreich geworden. Das heißt, man muss ihm schon lassen, er war ein sehr, sehr guter Produzent.
Glaube ich. Passt ja auch dann zu dem zweiten Punkt.
Was Didi dann auf jeden Fall auch noch gemacht hat, ist, dass er dann relativ früh, also schon so mit Anfang 20, hat er angefangen, Partys zu geben. Also damals schon in seiner Uni und dann aber auch später hat er riesige Partys geschmissen, wo auch mal sehr, sehr viele prominente und wichtige Menschen eingeladen waren, die einfach gerne auf die Didi-Partys gegangen sind. Und so schließt man natürlich auch Connections mit wichtigen Leuten, ne? Auf so eine Fun-Party, Bro, yeah, wir machen die geilsten Partys und wenn du eingeladen bist, bist du irgendwie cool, ne? Also das hat er auf jeden Fall auch damals schon oder schon immer gemacht.
Das ist auch ein schlauer Move, hat er richtig perfektioniert.
Ja.
Kommen wir zu Punkt 3. Raum einnehmen und unbescheiden sein.
Nö, das würde ich gar nicht sagen. Das stimmt ja gar nicht hier.
Der bescheidene P. Didi.
Aber Raum einnehmen? Ja. Bescheiden sein? Nein.
Nee, unbescheiden sein.
Ach, unbescheiden sein, ach so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja eh so ein Männerding, wo man sich wirklich immer wieder wundert, also wo man so gerne mal mit dem Selbstbewusstsein von Männern rumlaufen würde. Ich sage nur gerade aktuell Nick bei der Love is Blind Staffel bei Netflix. Ich bin einfach der geilste Typ. Ja, auf jeden Fall. Er ist der geilste, er ist der coolste, er ist der beste Bad Boy for Life. Klar.
Aber solche Strategien, die funktionieren halt auch eigentlich einfach vor allen Dingen, wenn du ein weißer Mann bist. Das ist halt auch so. Also wenn eine Frau sehr viel Raum einnimmt und sich sehr dominant zeigt, wird sie ja auch sozial abgestraft, indem sie zum Beispiel weniger gemocht wird und so. Und das zeigt eben auch, wie viel da drin steckt in diesem Wer kriegt Macht in unserer Welt. Und dass es eben deswegen für Männer auch einfach so viel leichter ist, ne, weil das auch zu ihrer Rolle als Männer passt. Und sogar belohnt wird einfach. Dann Punkt 4. Wut ausdrücken, um Menschen zu manipulieren.
Oh ja. Das kann man sogar im Fernsehen sehen bei Didi. Also er hatte zwei Formate. Das eine war Making the Band und das andere war I Wanna Work for Didi. Und das war so ein Format, wo er quasi einen Assistenten gesucht hat. Und also seine gesamte Strategie war, Leute anschreien, fertig machen, klein machen. Die Leute hatten so eine Angst vor ihm. Und das hat er offen im Fernsehen gemacht und zelebriert. Also bei den Leuten, die für ihn arbeiten sollten, wo man denkt so, warum willst du für den arbeiten nochmal? Das hat er öffentlich gemacht und davon kann man ausgehen, dass er auch privat einfach super cholerisch und super so ein Temper hatte.
Da muss ich direkt an die vielen Studien denken, die es gibt, die auch zeigen, was Wut ausdrücken für einen Effekt am Arbeitsplatz hat. Ne? Und das vor allem, also halt nur Männer, für Frauen gilt das nicht, aber dass Männer, die wütend sind am Arbeitsplatz, direkt denkt, das muss der Chef sein, das muss jemand mit einem hohen Status sein. Weil Wut ausdrücken nur Leuten zugeschrieben wird, ja, die einen hohen Status haben und die was zu sagen haben.
Dabei ist es ja wirklich so, weil ich bin auch tendenziell jemand, der früher wütend geworden ist und ich merke aber so, auch je älter ich werde, das ist für mich inzwischen so ein Zeichen von Kontrollverlust und von nicht in der Kontrolle sein. Wenn ich wütend werde, dann merke ich so, dann muss ich ganz schnell aus der Situation raus und merke so, dass ich habe das gar nicht mehr im Griff. Das finde ich irgendwie so absurd, dass das für mich so ein ganz andere Bedeutung hat als Wut, als Macht, nämlich eine absolute Machtlosigkeit.
Ich meine, es ist ja auch einfach eine Emotion und das finde ich halt auch immer so witzig, wenn dann wütende Männer sagen, meistens Frauen sollen nicht so hysterisch und so emotional sein. Aber Wut ist ja eine Emotion.
Auf jeden Fall. Aber eine coole Emotion.
Eine sehr coole. Die mit Macht belohnt wird offensichtlich.
Ja.
Aber nur, wenn man Mann ist.
Wobei ich glaube, das stimmt nicht, dass es nur bei Männern ist. Ich glaube auch, dass Frauen so Anna Wintour oder wenn man sich so Frauen gerade in der Fashion-Industrie anguckt oder sowas, der Teufel Prada ging ja so in diese Richtung. Ich glaube auch Frauen, die wütend sind, werden mit Macht belohnt in bestimmten Positionen.
Da gibt's bestimmt immer Ausnahmen, ne? Das ist jetzt nur so was, so das generelle Bild ist, was man so findet, ne? Und es sind mal auch viele so experimentelle Forschungsergebnisse ja auch, ne? Wo man einen wütenden Mann gezeigt kriegt und eine wütende Frau und dann muss man sagen, was glaubst du, was haben die hier für eine Position im Unternehmen? Und dann sagen die, der wütende Mann, der ist bestimmt der Chef. Und wenn du eine wütende Frau siehst, die ganz genau gleich angezogen sind und sich gleich verhalten, dann sagen die Leute, das ist bestimmt die kleine Sekretärin.
Oder die Frau vom Chef, die sagt, er ist nicht nach Hause gekommen. Okay, verstehe.
Weil die extra gekocht hat und er ist nicht gekommen. Ja. Nee, aber gibt's natürlich trotzdem auch. Und ich glaube auch, dass Wutausdrücken ganz generell ein Zeichen für Macht ist.
Ja.
Und da stimme ich dir auch zu, dass das, glaube ich, dann bei einzelnen Frauen auf jeden Fall auch funktionieren kann. Punkt 5. Lügen, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.
Auch hier können wir es beweisen bei Didi. Er war schon Anfang 20 vor Gericht, weil er eine Veranstaltung gemacht hat, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist, wo eine Massenpanik entstanden ist und 9 Menschen gestorben sind. Muss man sich mal reinziehen. Also der war schon relativ früh mit vielen Toten beschäftigt. Und er hat natürlich sich da so dargestellt, als hätte er gar nichts dafür gekonnt, als hätte er versucht, die Leute zu retten. Ich meine, klar, da geht es natürlich auch darum, seinen Arsch zu retten. Aber da gab es auch so Augenzeugenberichte von Leuten, die gesagt haben, so, der ist mit Geldbündeln rausgelaufen und versucht noch das Geld irgendwie wegzubringen in dem Moment, wo das ausgebrochen ist. Also da hat er auf jeden Fall anscheinend auch gelogen.
Gab es nicht auch diese Schießereigeschichte mit J-Lo?
Ach toll, stimmt, da sagst du noch was, genau. Da hat er, weil er sich mit jemandem in einem Club gestritten hat, die haben sich irgendwie angerempelt und dann hat der Champagner verschüttet und dann haben sie angefangen, erst sich mit Geldscheinen zu bewerfen. Auch ganz toller, weirder Flex von 2 Männern irgendwie. Und dann hat jemand in die Luft geschossen und dabei wurde einer Frau ins Gesicht geschossen. Und diese Frau sagt bis heute und auch gerade wieder, sagt, es war Didi, der mir ins Gesicht geschossen hat. Der stand einfach vor mir. Ich habe das gesehen. Und er hat aber irgendwie seinen Fahrer bestochen. Das ist sogar auch bewiesen worden, dass er den Fahrer mit $50,000 bestochen hat, dass der sagt, das war meine Waffe. Und dann ist ein Künstler von ihm für ihn ins Gefängnis gegangen, weil er gesagt hat, ich war das. Und J-Lo hat, glaube ich, auch für ihn gelogen.
Krass.
Weil J-Lo hat auch gesagt, wasn't Diddy, aber war er vielleicht doch.
Na, und jetzt will sie, glaube ich, nicht mehr so richtig über den reden, ne?
Nee.
Okay, also ich würde sagen, anhand der psychologischen Forschung ist es überhaupt keine Überraschung, dass Diddy so viel Macht erlangt hat, ne? Weil eigentlich passt ja alles, alle Prädiktoren perfekt auf den.
Ja.
Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ne, es werden natürlich nicht alle mächtigen Menschen zu TäterInnen. Und Macht alleine führt natürlich auch nicht zu Machtmissbrauch. Und das wirft natürlich die Frage auf, wer wird denn überhaupt eigentlich zum Belästiger oder zur BelästigerIn? Und dazu kann man sagen, es gibt nicht wirklich so dieses eine Täterprofil. Es sind nicht irgendwie Männer in dunklen Ecken, die zu Belästigern werden. Sondern Menschen, die belästigen, die sind oft Teil der Gesellschaft und zeigen ganz oft so ein Spektrum an Verhaltensweisen, sowohl halt positive als auch negative. Und obwohl es halt nicht so den typischen Täter oder die typische Täterin gibt, findet die Forschung tatsächlich verschiedene Einstellungen und Charakterzüge und soziale Prägungen, die bei Menschen, die zu TäterInnen werden, häufiger vorkommen als bei denen, die das nicht werden.
Ich würde sagen, wir machen das ganz genauso wie eben. Weil mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht und ich finde das mega spannend, dann direkt Geschichten irgendwie aus Didis Leben zu hören. Deswegen grette ich direkt mal rein und sage Dinge, die Forschung gefunden hat, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Laufe des Lebens jemanden zu belästigen, einhergehen. Das erste gibt sich schon so ein bisschen die Hand mit dem Thema davor, nämlich der Macht. Also etwas, was die psychologische Forschung ganz konsistent findet, ist, dass starke Machtmotive Belästigung vorhersagen. Und vor allen Dingen gibt es sogar so mega coole Experimente, die zeigen, dass wenn Männer zum Beispiel in ihrem männlichen Machtmotiv bedroht werden und sie das Gefühl haben, sie werden sozusagen herabgewürdigt in ihrem Status, dass sie danach in Experimenten motivierter sind, andere zu belästigen. Und das auch in so Computerparadigmen, gibt so ganz mega coole Forschung zu, dann auch tatsächlich mehr tun anderen Versuchspersonen gegenüber, von denen sie eben denken, das sind echte Frauen. Sie dann mehr so sexistische Witze, anzügliche Witze und so schicken tatsächlich diesen Frauen auch. Ein starkes Machtmotiv. Ich weiß nicht genau, ob wir das Pididi, wie man das jetzt sehen könnte. Würdet ihr sagen, man sieht das bei Pididi?
Also es gibt auf jeden Fall so eine künstlerische Auseinandersetzung, habe ich ja gerade schon gesagt, dass es immer wieder den Vorwurf gab, zum Beispiel von so jemandem wie Tupac, der gesagt hat, Diddy ist kein Rapper, der ist nicht Straße, der ist Kommerz, der ist kein Künstler, der ist nicht real, der ist kein so. Ne? Das war quasi der größte Vorwurf, der von der Westside, von den Westside-Rappern irgendwie gemacht wurde und haben ihn damit richtig gedisst, weil in seiner Wahrnehmung ist Diddy natürlich ein Künstler. Und hatte damit auch große Auseinandersetzungen mit Biggie Smalls, der eben ein krasser Rapper und einfach ein krasser Künstler war. Und Diddy hat ihn so ein bisschen überredet dazu, eben eher so in Richtung R&B und Pop zu gehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das extrem tief gesessen hat. Und ich meine, dieser Beef, den die hatten, wo es genau um sowas ging, hat einfach mindestens zwei Tote gefordert, nämlich Tupac und Biggie Smalls sind daran ja tatsächlich gestorben. Das heißt, ich glaube auf jeden Fall, dass Diddy so wütend geworden ist daraufhin, dass er Rache geübt hat, egal in welcher Form, ob er jetzt wirklich aktiv daran teilhatte, dass jetzt Tupac erschossen wurde oder nicht. Aber auf jeden Fall wurde Tupac auch mal in einem Studio verprügelt, wo alle Beteiligten von Diddy waren und sowas. Also es gibt genug Leute, die sagen, der hatte damit auf jeden Fall, wenn auch in der zweiten Reihe, was zu tun. Und ja, glaube ich schon, dass das dann so grundsätzlich bei ihm so ein jetzt erst recht und jetzt zeige ich es euch mäßig bei ihm war.
Finde ich auch nachvollziehbar, was du sagst mit dem, dass es ihm nicht primär darum ging, jetzt herausragende Kunst zu produzieren, sondern vor allen Dingen eben Macht zu erlangen mit dem, was
klar, er aber er will natürlich trotzdem als Künstler gesehen werden, ne? Also das ist ja immer so diese Krux. Also es ist ja ganz oft bei Leuten, die kommerziell sehr erfolgreich sind, aber eben von den richtigen Leuten, von den echten Künstlern, die sich vielleicht auch selber verehren, nicht ernst genommen wird, das ist halt oft sehr schmerzhaft für die Leute, ne?
Machen wir wieder einen Haken dran, ne?
Ja.
Da. Nächster Punkt. Eine sehr starke Ich-Zentrierung, also ein Fokus auf sich selbst in Kombination mit mangelnder Empathie für andere.
Ja, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man sich das Video anguckt, es wurde dann ja ein Video veröffentlicht jetzt oder ist quasi geleakt worden, wie er seine Ex-Freundin Cassie, die ihn damals verklagt hat, wie er sie durch ein Hotel Flur prügelt, wenn man sich das anguckt und auch hinterher sein Entschuldigungsvideo, sage ich mal, wie er sich dazu äußert, da sieht man, da ist kein Zentimeter Empathie irgendwie da und auch bei den Taten, die ihm so vorgeworfen werden, die ja wirklich alle schwerster Missbrauch sind, also auch wirklich von jüngeren Männern, Frauen, Jugendlichen, so Kindern teilweise, da muss man einfach mal davon ausgehen, dass da überhaupt gar keine Empathie irgendwie da ist.
Ich habe auch direkt an dieses Video gedacht. Hast du das gesehen eigentlich? Hast du es angeguckt?
Welches? Von Cassie und ihm mit dem Hotelflur?
Mhm.
Ja, habe ich mir angeguckt, aber muss ich auch sagen, dass ich kann das auch nicht so gut vertragen. Das habe ich mir angeguckt, aber ich fand es auch, also ich werde mir keine Videos mehr angucken, wenn mir die so geschickt werden. Wo sagt, guck mal, was die noch gemacht hat. Das ist schon richtig, richtig brutal. Also wirklich richtig brutal. Kann man auch nichts dran schönreden. Das Gute ist so ein bisschen in Anführungsstrichen, dass das, was da passiert ist, war ein Teil ihrer Anklage, was man lesen konnte, ein paar Monate vorher. Das heißt, es hat natürlich sie total bestätigt darin. Also es wurde wirklich minutiös dieser Vorfall beschrieben in der Anklage und dann sieht man das 1:1 auf Video, was natürlich heißt, da hat sie auf jeden Fall nicht gelogen, was er ja die ganze Zeit gesagt hat, dass sie gelogen hat, ne? Das ist natürlich für die Glaubwürdigkeit der Opfer ist das extrem hilfreich gewesen.
Also wir machen einen Haken an mangelnde Empathie.
Definitiv. Nächster Punkt. Da bin ich richtig gespannt, ob du da was zu erzählen hast. Psychische Verletzungen, vor allen Dingen auch in der Kindheit. Wissen wir da irgendwas?
Also wir wissen auf jeden Fall, wie er aufgewachsen ist. Er ist ja irgendwie 69 geboren, ist dann in Harlem aufgewachsen, in New York. Sein Vater war Drogendealer und sein Vater wurde erschossen, ziemlich früh, bei einem Drogendeal. Das heißt, er ist ohne Vater aufgewachsen. Allerdings ist er erstmal so ein bisschen in dem Glauben gelassen, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Irgendwann kam das allerdings raus, als er Teenager war, weil der auch ein richtiger, also ein bekannter Drogendealer in seinem Block war. Und man ich weiß jetzt nicht, ob er eine psychische Störung hat, aber psychische Verletzung wird er auf jeden Fall gehabt haben, weil da schon auch das Recht des Stärkeren herrschte. Es war eine sehr, sehr gewaltvolle Gegend und eine sehr gewaltvolle Zeit, auch in dieser Gegend, wo die gewohnt haben. Allein jetzt hier eine Mutter, noch eine Schwester hat er. Und es gibt auf jeden Fall solche Geschichten, dass er Zigaretten holen gehen sollte für seine Oma, abgezogen wurde, er kam nach Hause und die Mutter sagt, du gehst jetzt zurück und holst dir das Geld wieder. Ne? Also er wurde auch von der Mutter dazu erzogen, wenn dich jemand schlägt, dann schlag härter zurück. Ne? Also dieses Recht des Stärkeren, das hat er auf jeden Fall seit er ganz, ganz klein ist mit in die Erziehung mitbekommen. So. Und er war auf einer katholischen Jungsschule, muss man ja auch mal sagen, weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht was passiert ist. Weiß man nicht tatsächlich, aber ja, so katholische Jungschule, Anfang der 70er oder in den 70er Jahren.
Wird man schon hellhörig, oder?
Ja.
Voll. Und ich meine, es ist ja auch schon irgendwie eine psychische Verletzung, so ohne Vater aufzuwachsen.
Ja, und der wurde erschossen auch noch. Also ist auch noch so ein krass gewaltsamen Tod gestorben.
Oder ich würde es korrigieren und sagen, eine wichtige Erziehungsperson zu verlieren, so. Ja. Aber genau, ja, wie du sagst, er wurde einfach erschossen und das hat er irgendwann mitbekommen, hat gelernt. Ich glaube, der hat ihm ja auch so ein bisschen Street Credibility gegeben, der Vater dann, ne?
Total, ja.
Das ist auf jeden Fall kein psychisch gesundes Aufwachsen. Das können wir ganz klar so festhalten.
Ja.
Ich glaube.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Unsere Partnerin für die heutige Folge ist wieder einmal Koro und wir lieben alles daran. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben.
Franzi, wir haben ja die letzten Wochen Koro schon die ganze Zeit abgehypt, aber was mir aufgefallen ist, dass wir vor allem ganz viel über unsere Lieblingsfrühstückssachen und unsere liebsten süßen Sachen geschrieben haben, also so Porridge, Acai-Bowls, Müsli, diese ganzen Sachen. Und das ist alles geil, aber nur das wird Koro gar nicht gerecht, denn die haben halt auch mega geile, herzhafte und Kochzutaten. Ich mache ja total viel mit Tahin, weil ich total gerne diese, vielleicht kennt ihr das, diese Kochbücher von Otto Lengi mag. Deswegen benutze ich, habe ich einen richtig hohen Tahin-Verbrauch. Gibt's bei Koro in Bio-Qualität. Und Franzi, ich bin ja in so einem Haushalt aufgewachsen, wo wir immer den ganzen Keller voller Essen hatten, für den Fall, dass mal irgendwas passiert oder wir eine spontane Party schmeißen müssen. Ist nicht so oft passiert, aber wir waren auf jeden Fall immer vorbereitet. Und das habe ich nämlich auch. Und deswegen habe ich gerne meine Speisekammer gefüllt mit Sachen, dass ich immer weiß, ich kann einen spontanen Kuchen backen und ich kann auch ein spontanes veganes Chili machen für 10 Leute, wenn die einfach mal spontan vorbeikommen. Deswegen habe ich mit Koro auch nochmal richtig meine Speisekammer aufgefüllt und habe nämlich Folgendes gekauft. Kokosmilch, Schwarzbohnen, Kidneybohnen, Mais, Cannellini-Bohnen, braune Linsen, Mehl, Salz, Zucker und alles halt in Top-Bio-Qualität. Und ich habe auch noch ein paar wilde Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben die so ein veganes Kimchi, mega geil. Und halt zum Beispiel auch so Tortellini gefüllt mit Räuchertofu. Also Koro ist ein bisschen so wie wir. Die sind einerseits sehr klassisch, aber andererseits auch sehr experimentell.
Auch sehr süß. Denn Koro hat nicht nur Kochsachen, sondern auch richtig geile Snacks. Meine Mutter war hin und weg von unserer Kollaboration mit Koro und hat einfach für die ganze Familie gepuffte Mangos bestellt. Ich weiß nicht, warum sie das manchmal macht. Ich glaube, sie will dann auch besucht werden und dann sind wir alle dahin. Die ganze Familie hat gepuffte Mangos abgeholt, weil sie ein Riesenpaket gekauft hat. Und ich muss euch sagen, das ist der geilste Snack, den ich seit langem entdeckt habe. Denn die sind nicht nur super crunchy, sondern auch süß und man kann die unendlich essen.
Ich habe gerade kurz gedacht, du hättest dich versprochen, weil ich habe noch nie von gepuffter Mango gehört. Ich dachte, du meintest getrocknete Mango.
Ich zeige sie dir hier. Dina, ich habe das auch noch nie gehört, aber es ist richtig, richtig geiler Scheiß. Bestell die unbedingt. Oder fahr zu meiner Mutter. Die hat noch mehr.
Okay, es wird klar. Wir, Franzis Mutter und so viele andere, lieben alles an Koro. Die Auswahl, die Innovation, die Großpackung, die Qualität, die Transparenz. Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch. Und zwar TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben. Und damit gibt es 5% Rabatt auf alles. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Ein Faktor, der auch immer noch oft genannt wird, ja, der eher bei Leuten auch da ist, die eher zu Belästigung neigen, ist ja auch Narzissmus. Und ich habe im Internet sehr viel gelesen, dass auch PDD sehr viel Narzissmus unterstellt wird und dass oft gesagt wird, der war ja ein klarer Narzisst. Und das finde ich immer ein richtig schwieriges Thema, denn ich habe das Gefühl, das ist ja schon auch so ein Trendding geworden, dass in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, eigentlich alles schlechte Verhalten, was wir vor allem bei so Celebrities beobachten, dass da direkt unterstellt wird, derjenige war ein Narzisst oder der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und ich finde es immer wichtig, da nochmal zu sagen, dass Narzissmus tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung ist. Das können wir auf keinen Fall so vom Außen diagnostizieren. Wir können das nicht anhand von Erzählungen oder auch Aufnahmen, können wir es auf gar keinen Fall beurteilen. Wenn man das diagnostizieren wollen würde, wäre das ein langes Diagnostikverfahren. Wir können ja aber natürlich uns mal die Kriterien angucken, denn Narzissmus existiert ja nicht nur als Persönlichkeitsstörung, sondern auch als Spektrum, auf dem manche Leute natürlich ein bisschen höher scoren als andere Leute. Und da können wir uns natürlich mal angucken, ob PDD vielleicht eher dazu neigt oder eher narzisstische Tendenzen hat.
Ich würde fast raten, dass das die gleichen Kriterien sind wie bei Leuten, die Macht haben, oder? Also es ist doch wahrscheinlich fast deckungsgleich.
Ich rate auch, aber ich wette nicht dagegen. So.
Es sind auf jeden Fall viele Überschneidungen dabei. Und zwar ist das Hauptkriterium halt ein anhaltendes Muster von Grandiosität, Bewunderung und mangelndem Mitgefühl. Und man braucht auf jeden Fall mindestens 5 der folgenden Verhaltensweisen. Also entweder ein übertriebenes, unbegründetes Gefühl der eigenen Bedeutung und Talente. Die Beschäftigung mit Fantasien von unbegrenztem Erfolg, Einfluss, Macht, Intelligenz, Schönheit oder der vollkommenen Liebe. Der Glaube, dass sie speziell und einzigartig sind und sich nur mit den Menschen auf höchstem Niveau verbinden sollten. Der Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden, ein Gefühl des Anspruchs, Ausnutzung anderer, um die eigenen Ziele zu erreichen, ein Mangel an Empathie und Neid auf andere und der Glaube, dass andere einen die ganze Zeit beneiden.
Ja, Bingo Bongo, oder? Haben wir doch hier alles. Frage ist halt, ob's so wichtig ist in dem Fall jetzt, ne? Also was uns das jetzt bringt, dass wir das wissen, dass er Narzisst ist. Das ist ja eigentlich egal. Er ist offensichtlich ein Arschloch, das können wir schon mal sagen. Und das ist die Frage, was bringt einen das dann, frage ich mich manchmal.
Ich glaube, das spricht so einen guten Punkt an, denn ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren viel zu oft einfach schlechtes und auch misogynes Verhalten von Menschen einfach als Narzissmus abstempeln quasi, weil das eine einfachere Erklärung ist, als sich damit auseinanderzusetzen, dass wir einfach ein riesiges Misogynie-Problem haben.
Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, dass das ganz oft missbräuchlich auch benutzt wird, gerade von Frauen, jetzt nicht nur bei Prominenten, sondern überhaupt, wenn ein Typ eine Frau scheiße behandelt, dann sagen sie, das ist ein Narzisst, aber das ist halt einfach nicht so, wie du schon sagst, es ist viel banaler. Es ist einfach Frauen werden schlecht behandelt, nicht nur von Narzissten, sondern grundsätzlich oft von Männern, von vielen Männern, von vielen auch nicht, muss ich auch an dieser Stelle sagen, aber eben auch von vielen dann doch. Ganz ohne Persönlichkeitsstörung.
Ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zum letzten Punkt, ne?
Es ist perfekt. Ich bin so dankbar. Der letzte und wirklich sehr starke Prädiktor dafür, dass sich jemand übergriffig belästigend verhält, ist sexistische Einstellung gegenüber Frauen. Vor allen Dingen hier zu nennen ist der feindselige Sexismus. Also das sind Menschen, die feindselig sexistisch eingestellt sind, die glauben zum Beispiel oder stimmen Aussagen eher zu, dass Frauen danach streben würden, Macht zu erlangen, indem sie Kontrolle über Männer haben. Oder aber, dass Frauen übertreiben, wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie am Arbeitsplatz Probleme haben, weil sie als Frauen attackiert werden oder nicht ernst genommen werden und sowas. Und Menschen, die solchen Dingen zustimmen, sind eben auch Menschen, die sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit übergriffig, belästigend verhalten werden, Frauen gegenüber dann in den allermeisten Fällen.
Ich glaube, da kann man sich einfach mal so Liedtexte anhören von Diddy, auch wahrscheinlich aus der Anfangszeit. Ich meine, der kommt aus der Rap-Welt. Die Rap-Welt ist jetzt nicht bekannt als sonderlich frauenfreundlich. Die Texte auch nicht. Meine Frauen sind da oft, sie werden sehr, sehr stark sexualisiert in den Texten. Auch wenn er immer sagt, nee, das war alles einvernehmlich und gibt natürlich auch viele Frauen, die gerne eine Party machen und dabei ein Bikini anhaben. Das will ich auch gar nicht absprechen. Das gibt's ja auf jeden Fall. Das ist dann ja auch in Ordnung. Aber trotzdem ist grundsätzlich natürlich im Hip-Hop, im Rap und im R&B sind Frauen sehr, sehr darauf beschränkt, dass sie sexy zu sein haben, wenig anhaben und irgendwie so als Party-Treat irgendwie dabei sind. Ne? Also eindeutig.
Gibt's irgendeinen Faktor, den wir gerade besprochen haben, der nicht auf PDD passt?
Wir haben gesagt, wir können keine Ferndiagnose stellen. Also wir wissen das mit dem Narzissmus nicht. Allerdings haben wir auch, und das fand ich echt einen guten Punkt gesagt, es ist eigentlich auch völlig egal. Ansonsten fällt mir keiner ein.
Nee, also ich würde auch sagen, so selbst von den Sachen, die jetzt wirklich belegt sind, und da gibt es natürlich sehr viele Sachen, die jetzt gerade im Umlauf sind, die nicht belegt sind, ne, wo man nicht genau weiß, ob das stimmt oder nicht, würde ich sagen, das sind alles Punkte, die man jetzt schon abhaken kann. Haben wir auch gerade gemacht, wo man sagen kann, ja, also das trifft alles zu.
Man muss dazu natürlich auch immer sagen, dass nichts in einem sozialen Vakuum passiert. Und tatsächlich erklärt eigentlich das Umfeld viel mehr Varianz, wenn es um Belästigung und Machtmissbrauch geht, als die eigentlichen Charakterzüge von einem Täter oder von einer Täterin. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zum Umfeld über und gehen auch mal da wieder die Forschung durch und gucken uns an, was sind denn eigentlich die Umfelder, in denen vor allem Machtmissbrauch passiert.
Ja, das finde ich halt mega spannend, weil es halt tatsächlich so ist, wie du gesagt hast, Dina, dass das Umfeld eine größere Rolle spielt als zum Beispiel Charaktereigenschaften oder so von den Menschen, auch als die, die ich eben genannt habe. Wenn wir jetzt erklären wollen, statistisch, kommt es am Ende zu einer Belästigung oder zum Übergriff oder nicht? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns angucken, was begünstigt das? Und da findet die Forschung vor allen Dingen drei Punkte, dass nämlich Branchen, die besonders wettbewerbsorientiert sind, also so eine Ellbogenmentalität haben, die besonders hierarchisch sind und die männerdominiert sind, anfällig sind für Belästigung. Ich dachte, wir könnten jetzt mal erstmal gucken, ob das auf die Musikbranche zutrifft.
Ja.
Ja, ne? Ich bin auch gerade aus dem Bauch. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber du wahrscheinlich, Elena.
Ja, doch. Also es ist auf jeden Fall auch gerade in dem Bereich, auch gerade im Rap-Bereich, ne? Rap und Hip-Hop ist nach wie vor einfach eine krass männerdominierte Welt. Wahnsinnig wettbewerbsbezogen. Also es gibt ja Preise, es gibt Charts, es gibt Verkaufszahlen, es gibt, also die dreht sich ja nur darum. Es ist ein einziger Wettbewerb alles. Es ist männerdominiert und ja, auf jeden Fall.
Hierarchisch auch.
Hierarchisch auf jeden Fall.
Man ist so abhängig.
Ja, es gibt den Produzenten, es gibt den Plattenboss, es gibt die Leute, die irgendwie dir Deals verschaffen, auf jeden Fall. Gerade was Künstler angeht, Künstler haben ja auch heute noch immer wieder das Problem, dass sie sehr, sehr wenig zu sagen haben, gerade wenn sie sich jetzt mit einem Major-Label irgendwie zusammentun. Das ist ja immer noch ein Problem.
Und auch, dass eine Person ja einfach so unfassbar viel Macht hat und alles beenden kann. Ne? Denn wenn man sich, würde ich mir vorstellen, wenn man sich mit einer Person verscherzt, die gerade richtig hoch im Kurs ist, dann gibt's ja keine andere Musikindustrie, in der man es versuchen kann.
Ja, absolut. Das war bei Diddy auch wahr. Da gibt's einige Vorwürfe von Künstlern, die gesagt haben, Diddy hat meine Karriere zerstört, weil ich nicht das und das machen wollte oder nicht das und das machen. Aber sowohl Frauen, die nicht mit ihm schlafen wollten, als auch Männer, die ihm irgendwie unbequem wurden. Also wie bei Mace zum Beispiel.
Eigentlich auch so ironisch, dass das ja auch so ein Vorwurf ist, der dann oft an Betroffene gerichtet wird. So, sie will doch nur seine Karriere zerstören, wenn sie halt die Wahrheit ausspricht über das, was ist. Ja. Und wenn wir uns angucken, welche Karrieren zerstört werden, sind das nicht die Karrieren von den Tätern. Ganz oft. Ja. Man kann offensichtlich auch verurteilter Sexualstraftäter werden und gleichzeitig Präsident der Vereinigten Staaten sein.
Gott, das ist so sad. Das ist wirklich so sad. Ich mache gerade Mensch Rammstein, das ist auch so, oh Gott.
Ich will noch eine Special-Folge.
Das ist wirklich grauenhaft.
Glaube ich. Aber nicht nur wettbewerbsorientiert, hierarchisch und männerdominiert sind Prädiktoren für Übergriffigkeiten, sondern auch, was für eine Kultur so generell am Arbeitsplatz herrscht, also was für Normen da sind. Was wird als normal und eben als erstrebenswert angesehen. Und da findet sich, dass vor allen Dingen Branchen, die sehr stereotyp männlich sind, jetzt nicht nur, weil da Männer sind, sondern wo eben auch stereotype männliche Werte gewertschätzt werden und belohnt werden, weil sie zum Erfolg dann führen. Solche sind, die Übergriffigkeiten eben normalisieren und dass das da auch häufiger vorkommt.
Ja, haben wir hier. Also ich meine, Rap kann man einfach ganz klar sagen, ist sehr männerdominiert. Hier geht's ganz viel um männliche Werte und Männlichkeit und Frauen sind eben sexy Beiwerk. So. Also vor allem noch mal tausendmal mehr Ende der 90er, Anfang der 2000er, als sich Diddys Karriere irgendwie so manifestiert hat, war das ja ganz eindeutig. Das Recht des Stärkeren, Männer haben Knarren, fahren krasse Autos, sind die Gangster und die Frauen tanzen in Bikini nebenan, so, ne?
Wenn wir uns jetzt angucken, was sind so die stereotypisch männlichen Eigenschaften, die belohnt werden, ne? Das sind ja Dominanz, Durchsetzungsvermögen, sich über andere stellen, Erfolg, ambitioniert sein. Das sind ja schon auch alles Eigenschaften, die essentiell wahrscheinlich in der Musikbranche sind, ne?
Ja, absolut. Und vor allem in dem Genre auch nochmal besonders.
Elena, ich habe mich gefragt, du bist ja auch Expertin in der deutschen Filmindustrie, würde ich sagen, ne? Zumindest weißt du wahrscheinlich genau, was da abgeht.
Ja. Also nein, aber ja.
Würdest du sagen, diese ganzen Sachen sehen wir da auch und dass das deshalb wahrscheinlich auch ein Nährboden für Übergriffe ist?
Nein, es gab ja den großen Fall mit Til Schweiger und der Konstantin. Also da gab es ja einen großen, ne, gab es ja sehr viel Diskussionen drüber und da sieht man es ja. Ne? Also da sieht man ja, um was es sich auch in Deutschland handelt. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, ja.
Die ersten großen Fälle, also hier Weinstein kam ja auch aus der Filmindustrie.
Okay, also eigentlich können wir sagen, was wir über Täter wissen, passt perfekt auf den Fall PDD. Was wir über das Umfeld wissen, was Belästigung und Machtmissbrauch begünstigt, passt eigentlich auch ziemlich genau auf PDD. Und deswegen gehen wir jetzt als letztes Mal zu die Betroffenen über. Und man könnte die Sektion eigentlich auch die Opfer nennen. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, da die Forschung tatsächlich findet, dass das Wort die Opfer, dass es stark stigmatisierend sein kann und als stigmatisierend empfunden werden kann. Und tatsächlich auch dazu führen kann, dass Menschen, die Übergriffe erleben oder erlebt haben, auf so eine Rolle, die sie sich selbst gar nicht ausgesucht haben, reduziert werden können. Wir haben deshalb uns dafür entschieden, dass wir über Betroffene reden. Es gibt natürlich aber auch viele betroffene Menschen, die sich halt explizit für das Wort Opfer oder auch für das Wort Überlebende entscheiden. Und das ist natürlich auch völlig legitim und das sollte jede Person für sich selbst entscheiden. Zu den Betroffenen. Da haben wir uns natürlich auch gefragt, gibt es ein klares Profil? Gibt es so die eine Person, bei der man weiß, okay, die wird tatsächlich zur Betroffenen oder zum Betroffenen? Und sind es tatsächlich die, vor allem in so einem Arbeitsumfeld, die einfach nicht stark genug sind, Nein zu sagen?
Ich liebe die Steilvorlage, Dina. Und die Ironie darin, natürlich sind es nicht die. Also, die Forschung hat lange geschaut, was sind typische Merkmale von Betroffenen und vor allen Dingen eins festgestellt, das ist alles erstmal das, was wir annehmen, was Betroffene ausmacht, ist Bullshit. Es sind nicht Betroffene, die mehr Alkohol trinken, die einen super kurzen Rock tragen, um es jetzt ganz plakativ werden zu lassen, oder die einfach ansonsten sexuell viel zu freizügig sind, die dann vermehrt zu Betroffenen werden. Der einzige Prädiktor, der stark gefunden wird, ist das weibliche Geschlecht. Also Frauen werden häufiger zu Betroffenen als Männer. Weil es aber um Macht geht und nicht primär um Anziehung bei solcher Art der Übergriffe, können natürlich Machtziele auch gegenüber anderen Männern durchgesetzt werden. Ich glaube, so war es ja auch bei PDD. Und es gibt nur eine Sache, die wirklich die Wahrscheinlichkeit erhöht, betroffen zu werden von Belästigung oder anderen Formen von sexualisierter Gewalt, und das ist mehrfach Marginalisierung. Also Menschen, die auch andere Diskriminierungen erfahren, werden häufiger zu Betroffenen als die, das nicht erfahren.
Würden wir sagen, dass die Betroffenen im Fall PDD, dass die mehrfach marginalisiert sind?
Also von so ein paar Opfern wissen wir das auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal sagt, schwarze Frauen sind mehrfach marginalisiert, dann schwarze sozial schwache Frauen. Also er hat ja auch ganz viel mit den Träumen von gerade ganz jungen Menschen gespielt, also auch Männer tatsächlich. Männer und Frauen, die gehofft haben, dass sie irgendwie aus ihrer Situation raus können, indem sie eine Musikkarriere machen und sowas. Das heißt, da hat er auf jeden Fall das ausgenutzt. Dann teilweise waren da sehr junge Menschen dabei. Ich glaube, das jüngste Opfer ist 9. Es gibt eine 13-Jährige, die behauptet, die sagt, dass sie vergewaltigt wurde und so. Deswegen
männliche Sexworker?
Männliche Sexworker, genau. Wobei die ja nicht als, die sind ja nicht als Kläger gerade, sondern eher als Zeugen in dem Prozess.
Was da ja immer aufkommt, oder die Frage, die da immer wieder gestellt wird, ist ja oft, wieso sind die nicht gegangen? Wieso sind die da überhaupt geblieben? Wieso haben die nicht einfach Nein gesagt? Der hat den ja, glaube ich, also bei PDD bin ich mir gar nicht sicher, ob der Menschen eine Waffe an den Kopf gehalten hat, aber in den wenigsten Situationen war es wahrscheinlich ja so, dass er da aktiv mit einer Waffe stand und die Menschen sind trotzdem in Anführungszeichen geblieben.
Also es gibt bei Didi tatsächlich mehrere Situationen, wo er wirklich klassisch Gewalt angewendet hat. Es ist nicht nur dieses, wie bei Epstein, wo man im Gefühl hat, da werden Frauen auf Partys oder junge Mädchen auf Partys mitgenommen und dann tun alle so, als würden die das wollen, aber die wollen eigentlich nicht. Bei Didi, und das finde ich auch das Krasse daran, gibt es wirklich, wenn man jetzt den Anklageschriften glaubt, wirklich Fälle von brutalster Vergewaltigung unter Gewaltanwendung oder eben unter Drogeneinfluss, was ja das Gleiche ist. Also quasi, dass die sich wirklich faktisch nicht wehren konnten, weil sie einfach bewusstlos waren, unter Drogen waren oder sonst irgendwas. Das ist ja ein ganz großes Element dieses ganzen Prozesses. Und dann gab es aber natürlich diese Abhängigkeitsverhältnisse, wie zum Beispiel mit seiner Ex-Freundin Cassie, mit der er 10 Jahre zusammen war. Die hat mehrfach versucht, ihn zu verlassen. Ich habe ihr das alles durchgelesen. Also was er der für Gewalt angetan hat, als sie versucht hat, ihn zu verlassen. Er hat zum Beispiel das Auto von einem Typen in die Luft gesprengt, mit dem sie gerade gedatet hat. Er hat bedroht, dass er ihrer Familie was antut. Er hat gesagt, er wird ihre Karriere zerstören, ihr alles wegnehmen, was sie besitzt. Also da muss man schon ganz schön, ich weiß gar nicht, wie man da aufgestellt sein muss, gerade sozial, um da rauszukommen. Also die hätte höchstens ins Zeugenschutzprogramm gekonnt, aber es ist ja auch das Problem, das glaubt ihr ja auch keiner, weil es war Didi und die waren ja zusammen und die waren auch zusammen auf dem roten Teppich und da schienen sie doch so glücklich und so. Ne? Also ihr hätte niemand geglaubt, ihr hat niemand geglaubt und ich finde es auch so schwierig, immer diesen Vorwurf, weil den hört man ja immer wieder auch bei häuslicher Gewalt, ne? Also wo es in Anführungsstrichen nur häusliche Gewalt ist. Ich glaube, also was ich daran sehe, ist, dass ganz viele Frauen, die in so Situationen geraten, wo sie Gewalt durch einen Partner erleben, die haben das so mitgegeben bekommen, dass das okay ist, dass man Frauen so behandelt, weil entweder ihre Mütter schon in gewaltvollen Beziehungen waren, die Medien, Filme, die gesamte Gesellschaft zeigt an jeder Ecke, dass Frauen so behandelt werden und dass das normal ist. So. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also dieses Selbstverständnis, wie das ist doch vollkommen in Ordnung und normal, dass ich geschlagen werde. Dass sie teilweise auch gar nicht denken, dass sie daraus können oder dürfen, weil es für sie einfach Normalität ist. Und das finde ich irgendwie so hart. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich kann von mir behaupten, ich habe eine sehr starke Mutter, ich habe das alles mitgegeben bekommen, wie man sich wehrt, wie man sich auch verhält im Alltag. Aber da habe ich einfach Glück gehabt. Das haben einfach viele Leute nicht. Ich habe einen Vater, der da war, der eben mir auch ein anderes Vaterbild gezeigt hat, ein anderes Männerbild gezeigt hat. Ich habe zwei Brüder. Aber viele Frauen haben einfach nicht das Glück, in so einer Situation aufgewachsen zu sein. Und dann ist es einfach super schwierig, das überhaupt zu sehen, glaube ich. Also sich den eigenen Wert auch bewusst zu sein, so ich darf nicht so behandelt werden.
Ich würde voll gerne kurz ein Experiment erzählen, was so ein total psychologischer Klassiker ist zu diesem, die sehen dann gar nicht erst, dass die da rauskommen. Und das ist ein Phänomen, das heißt erlernte Hilflosigkeit. Ist inzwischen sehr breit erforscht, aber das erste Experiment, was dazu gemacht wurde, lief an Hunden ab. Und die wurden in Gruppen aufgeteilt. Und eine Gruppe Hunde hat immer wieder Elektroschocks bekommen. Die andere Gruppe Hunde erstmal nicht. Und die, die Elektroschocks bekommen haben, die waren aber gefangen in einem Käfig. Also die konnten den Schocks nicht entweichen. Und dann gab es eine zweite Phase des Experiments, in dem die Boxen an andere Boxen angeschlossen waren, wo eben die Hunde hinflüchten konnten, sobald es wieder Schocks gibt. Und dann wurden beide Gruppen geschockt von den Elektroschocks. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Hunde, die in der ersten Phase gelernt haben, dass sie den Schocks einfach so ausgesetzt sind, dass sie eben nichts dagegen tun können, dass sie einfach liegen geblieben sind und nicht sozusagen in die sichere Ecke der anderen Box gegangen sind.
Das ist ja ein grauenhaftes Experiment. Das ist ja schrecklich.
Die Vergangenheit ist dunkel.
Gott, Alter.
Die Vergangenheit ist dunkel. Ja, ist grauenvoll, wurde früher so gemacht und hat halt ein wichtiges Phänomen auch dadurch uns entdecken lassen. Ja,
ja.
Ja, das ist halt super schlimm, ne? Also die haben sich lethargisch hingelegt und haben einfach die ganze Zeit diese Schocks ausgehalten. Selbst dann noch, als der Versuchsleiter die motiviert hat, die Box doch zu verlassen und gesagt hat, kommt, geht raus. Weil die Vorstellung, schmerzfrei zu sein, denen einfach nicht mehr in den Sinn gekommen ist.
Ja, ja.
Das so gut war. Und ja. Ich glaube halt, mit Gewalt an Frauen verhält es sich sehr ähnlich.
Ja, und es ist dann ja auch systematisch, die Frauen dann quasi klein machen oder überhaupt die Opfer, ne? Es waren ja bei Didi tatsächlich 50% Frauen, 50% Männer, muss man ja auch dazu machen. Also dann auch dieses, was ja auch bei solchen Beziehungen ja oft so ist, dann wieder mit Geschenken überhäufen, quasi ihr das Gefühl geben, nur ich liebe dich und nur ich kann dich richtig lieben und dann zwischendurch sie super süß behandeln und dann sie wieder klein machen und so, oh, das ist so, oh, das ist ganz schlimm.
Ja. Ja, dieses Heiß-Kalt-Spiel, das ist ja auch ja. So super typisch für solche Art von ja. Beziehungen. Was halt auch scheiße ist, weil das das Gehirn in so eine Art Erwartungshaltung bringt, ja. Immer wieder auf das Gute zu hoffen,
ja.
Und auf das positive Dopamin. Und das so eine Art Abhängigkeit auch einfach im Gehirn macht, wo es richtig schwer ist, rauszukommen.
Ja.
Ich will auf jeden Fall noch hinzufügen, Elena, was du gerade gesagt hast. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass einerseits das passieren kann oder dass ein Nährboden dafür ist, wenn man damit aufgewachsen ist, dass so Gewalt vielleicht normal ist und man vielleicht nicht vorgelebt gekriegt hat, dass das nicht okay ist und dass man dann gehen kann. Das ist aber, ich glaube, dass es nicht immer zwingend so sein muss.
Ja, ja, das stimmt. Ja, es gibt auch andere Fälle.
Ganz viele Geschichten von Belästigung hört man ja auch immer wieder, dass Betroffene dann sagen, ich habe immer gedacht, das passiert nur den anderen,
ja,
denn
stimmt.
Ich bin ja gar nicht so eine Person. Ich bin ja eigentlich gar nicht so. Ich bin ja eigentlich in meinem Privatleben auch jemand, der sich dagegen lehnt und der was macht. Aber ich glaube, dass sowas ja auch oft schleichend kommt. Ne? Ich glaube, die wenigsten Übergriffe passieren ja so von einem auf einen anderen Moment, die Person ist einen Tag nett zu dir und am nächsten Tag schlägt die dich auf einmal zusammen, sondern dass sowas so.
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, dass das nicht nur Leute betrifft, die aus so einem Umfeld kommen, auf jeden Fall. Ich hatte auch mal eine Freundin.
Aber natürlich auch.
Ich hatte mal eine Freundin, die auch so vom Ganzen mir sehr ähnlich war und die hatte dann irgendwann Gewalt in ihrer Beziehung, also wurde von ihrem Freund geschlagen, auch regelmäßig, sind auch mal ins Krankenhaus gefahren und sowas und die war aber so. Ja, mein Gott, also die hat sich so in so eine überhöhte Position dann begeben und hat so gesagt, ja, der hat halt seine Gefühle nicht im Griff, ich kann das schon vertragen. Also die war so, dann gehe ich halt, ich halte das jetzt so aus, weil es ist ja auch, ich kann das schon ab so. Aber war so ganz, es war ganz weird, weil sie so in so einer ganz komischen, stärkeren Rolle, ich bin ja kein Opfer, wie du schon sagst, das passiert ja den anderen, ich bin ja kein Opfer, weil ich bin ja vom Typ gar kein Opfer. Das fand ich auch richtig krass, also ganz komische Reverse-Psychologie.
Ja, ich glaube, das ist dann so eine Art Schutz, dann sich selber sowas vorzumachen, so als ob man unkaputtbar sei, was natürlich niemand ist. Also offensichtlich hat die da Schaden genommen. Aber dann, weil man dann so vermeintlich die Kontrolle darüber hat, wann und wie das passiert. Und die hatte ja null Kontrolle dann offensichtlich.
Und wir haben ja auch alle diesen klaren Stereotyp von so einem perfekten Opfer, ne? Wie so perfekte Opfer aussehen, dass die in den besten Fällen jungfräulich sind und natürlich weiß und nett und dass das die Schwachen sind. Und wir haben so eine ganz klare Idee, wie die Opfer tatsächlich sind. Aber so sind Opfer ja tatsächlich nicht. Oder so sind Betroffene ja nicht. Und ich glaube, dass dieses Nicht-Erfüllen von dem perfekten Opfer einmal uns auch irgendwie auf dem Wege steht, Betroffenen zu glauben, aber halt auch ganz auf den Betroffenen im Wege steht, sich selber als Betroffene anzuerkennen. Und aber dann auch, dass es so eine Angst schürt, dass man nicht ernst genommen wird. Dass dann man Angst hat, wenn ich jetzt sage, was passiert ist, wenn ich die Anschuldigungen erhebe, dass dann niemand mir glauben wird, weil ich entspreche überhaupt nicht diesem Opfertyp. Ich bin ja eher eine starke Frau.
Ja, oder eben, ich bin sowieso schon eine Sexworkerin oder ich bin eine Frau, die in der Unterhaltungsindustrie zum Beispiel sexy in Videos getanzt hat. Also dieses, ne, auch dieses Victim-Blaming, das ist natürlich gerade in dem Bereich jetzt bei Diddy, waren das natürlich auch Frauen, die in der Unterhaltungsindustrie nach vorne kommen wollten. Und das wird bei Frauen ja oft auch als ein niederer Grund angesehen. Ja, die wollte doch nur berühmt werden und ist auch selber schuldmäßig so, ne? Und das stimmt da, glaube ich, auch auf jeden Fall.
Ja, und auch viel Victim Blaming, so in der Situation, so dieses, warum hast du dich dann nicht früher gewehrt? Wieso hast du da nicht laut genug Nein gesagt? Und das ist halt auch richtig schlimm, wenn wir uns angucken, wie Körper halt eigentlich auf Bedrohungen reagieren. Dann wurde ganz lange immer nur Fight und Flight beschrieben als Überlebensmechanismus, also kämpfen oder fliehen. Aber das ist gar nicht zwangsläufig so, dass Menschen nur so reagieren, gerade weibliche Körper reagieren häufig mit sowas wie Freeze, also in dem Moment einfrieren und eben, dass dann gar nichts mehr geht, sich taub fühlen und einfach warten, bis die Bedrohung vorbeigeht. Und das ist ja sowas von schlimm eigentlich, dass sie dann danach so oft hören müssen, wieso hast du nicht doll genug Nein gesagt? Und ein bisschen nicht weggerannt, vielleicht ging das einfach.
Ja, vor allem bei Didi eben auch wegen der Drogen, auch die er verabreicht haben soll, natürlich auch, ne? Kommt ja auch noch dazu.
Das ist ja nochmal krasser.
Das ist wirklich das Krasseste, was ich bei Didi jetzt im Vergleich auch zu allen anderen Machtmissbrauchfällen irgendwie finde, dass es so brutal war und teilweise wirklich einfach rohe Gewalt, richtige Vergewaltigung, Gangrape, wie man sich das eigentlich so vorstellt, wie es läuft, wie es ja meistens nicht läuft. Aber das war eben auch ein Teil davon, was jetzt auf jeden Fall in den Anklagen steht, ob das so ist oder nicht. Ne? Es wird ja diesen Prozess geben. Bin ich auch mal sehr gespannt, was da die Anklage für Beweise hat. Er hat ja sehr viel aufgenommen, auch einfach.
Der Vollständigkeit halber will ich auch noch mal hinzufügen, dass ja auch ein wichtiger Faktor so eine Imbalance von Ressourcen ist. Und ich glaube, das ist ja bei PDD auch noch mal ein Riesending, ne? Dass ja ganz oft Betroffene Angst haben, weil die weniger Ressourcen haben für jetzt zum Beispiel Rechtsstreit, Anwälte, Verfahren. Ja. Und ich glaube, PDD ist ja das Paradebeispiel dafür, ne? Der hat ja einfach alles, was man braucht, um sich gegen sowas zu wehren. Der hat Anwältin, der hat Geld, der hat Geld, um Leute zu bestechen. Also sich damit anzulegen, wie du schon sagst, ne, Cassie hätte ja eigentlich nur ein Zeugenschutzprogramm geben
können. Ja, genau. Also vor allem, weil sie hatte auch noch einen Deal mit seinem Label über 10 Alben. Und er hat ein Album von ihr veröffentlicht. Und er hat dann gesagt, du kannst dich rauskaufen für, was weiß ich, wie viel Millionen. Kann sie natürlich nicht. Und das ist natürlich auch, wenn du eine Künstlerin bist und auch dich als Künstlerin verstehst und siehst und deinen Lebensunterhalt so verdienen willst, dann hast du natürlich danach ein Gefühl, okay, das ist alles, was ich immer wollte. Und das kann man ihr ja nur nicht absprechen oder nicht beurteilen, wie man das jetzt findet, sondern das ist einfach so hart, dann zu sagen, das werde ich alles aufgeben müssen, weil das wird mir auf jeden Fall genommen werden. Man kann sie aber wischen, weil sie angeblich plant sie jetzt ein Comeback und angeblich ist sie dabei irgendwie und das wäre einfach so toll, wenn das jetzt irgendwie, sie ist ja auch erst, ich glaube, Anfang 30, ne? Also es ging ja irgendwie sehr, sehr früh los bei ihr auch nochmal mit 19 oder irgendwie sowas, als sie mit Didi dann zusammen war. Also wirklich super früh. Und dass man sagt, sie hat jetzt inzwischen einen Mann, der irgendwie nett scheint, hat Kinder mit dem und jetzt kann sie nochmal ihre Musikkarriere irgendwie dann auch wirklich nochmal unabhängig von Didi machen.
Sollten wir auf jeden Fall reinhören.
Auf jeden Fall.
Und was ich auch noch hinzufügen will, wir haben ja gerade schon mal kurz über das perfekte Opfer gesprochen, ne, was das alles erfüllen muss, dass man auch als gutes Opfer in Anführungszeichen angesehen wird. Und das spielt natürlich auch hinein, dass man weiblich sein muss. Und ich denke, dass das auch für die, es gibt ja auch männliche Opfer, dass das für die gerade nochmal schwieriger ist, sich dann zu melden und dann tatsächlich auch was zu sagen, weil das ja auch ja gar nicht da reinspielt und ganz viele Leute ja dann sagen, ja, wieso hast du denn überhaupt mitgemacht? Du bist doch ein Mann, das passt überhaupt nicht.
Ja, also Männer, die zu Betroffenen werden, die werden tatsächlich danach als weniger männlich eingeschätzt.
Oh, das ist
als bevor man so die... Es ist so scheiße. Und die brechen ja auch alleine durch die Tat schon mit dem Stereotyp des starken Mannes, in Anführungsstrichen, der sich ja auch einfach hätte wehren können. Und das finde ich super schlimm.
Ich finde am allerbesten den Satz aus Frankreich gerade von dieser Frau, die da gerade gegen ihren Mann und diese Massenvergewaltigung im Schlaf vorgeht, die gesagt hat, die Scham muss die Seiten wechseln. Das finde ich einfach so einen Hammersatz.
Den habe ich heute auch bei Instagram gelesen und habe mir gedacht, das passt perfekt auf diese Folge. Ich würde jetzt zum Schluss eigentlich das Ganze für uns nochmal gerne zusammenfassen. Und zwar, es gibt ein großes Forschungsfeld, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Machtmissbrauch, Gewalt und sexuelle Übergriffe zu erklären. Und dieses Forschungsfeld findet, dass vor allem die Menschen dieser Welt Macht erlangen, die sich oft rücksichtslos und strategisch anderen Menschen gegenüber verhalten. TäterInnen, die ihre Macht ausnutzen, erfüllen oft kein typisches Täterprofil. Was sie aber vereint, ist ihr starkes Machtmotiv, mangelnde Empathie und ihre sexistischen Einstellungen gegenüber Frauen. Aber spannenderweise findet man auch, dass das, was Übergriffe am meisten erklärt, nicht etwa Eigenschaften eines Täters oder einer Täterin an sich sind, sondern dass das Umfeld, in dem die Person sich bewegt, viel wichtiger ist. Denn Übergriffe passieren vor allem in wettbewerbsorientierten, hierarchischen, männerdominierten Umfeldern, in denen Stereotype Männlichkeit belohnt wird und Übergriffe normalisiert werden. Betroffene von Machtmissbrauch, die sind meistens weiblich und die Hürde, Übergriffe zu melden und das Umfeld, in dem man ist, zu verlassen, die sind riesig. Oft geben sich die Betroffenen eine Mitschuld, eine unberechtigte Mitschuld. Die haben oft Angst, dass ihnen niemand glaubt und haben berechtigte Angst, sich mächtigen Personen, die mehr Ressourcen haben als sie selbst, gegenüberzustellen. Und wir haben uns anhand dieser Kriterien und diesen Forschungsergebnissen gefragt, ist PDD ein erschreckender und unerklärlicher Einzelfall? Und tatsächlich ist das nicht der Fall. Und der Fall PDD, der passt wie die Faust aufs Auge zu dem, was die Forschung schon längst über Macht und Machtmissbrauch weiß. Sicherlich ist das Ausmaß und die Brutalität bei PDD nochmal besonders, aber tatsächlich passieren sehr ähnliche Fälle jeden Tag um uns herum und es ist längst an der Zeit, da genauer hinzusehen.
Ich würde sagen, wir sind schockiert, aber nicht verwundert.
Ich würde sagen, das perfekte Schlusswort ist das Zitat, über das Elena vorhin schon gesprochen hat. Die Scham muss die Seite wechseln. Und da können wir, würde ich sagen, alle jeden Tag ein bisschen was für tun, dass das eintritt, indem wir Betroffenen zuhören, ihnen glauben, ihnen klar machen, dass das nicht ihre Schuld ist und uns auf jeden Fall mit ihnen solidarisieren. Wir sollten in den Räumen, in denen wir uns bewegen, soweit wir die Kapazität dafür haben, uns gegen Belästigung stellen. Und das fängt oft ja schon bei so sexistischen Witzen an. Und ganz wichtig, wir sollten unbedingt den Menschen, die ihre Macht missbrauchen, die Macht entziehen, indem wir zweimal darüber nachdenken, ob wir ihre Sachen konsumieren, ihnen weiter eine Bühne geben oder sie zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen wollen. Und generell könnten wir mehr darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist, Macht ungleich zu verteilen oder ob wir vielleicht in einer Welt leben wollen oder auf eine Welt hinarbeiten wollen, in der nicht mehr so eine krasse Macht im Balance herrscht. Elena, und damit bedanke ich mich, dass du da warst. Es war wahnsinnig schön. Bevor wir ganz zumachen, will ich euch auf jeden Fall nochmal die zwei wichtigen Tipps für die weiterführenden Infos geben. Nummer 1, Mensch, der Podcast von Elena. Da gibt es 4 Folgen von PDD. Was Elena hier erzählen konnte, ist eigentlich tatsächlich ja nur ein Bruchteil von dem, was alles passiert ist. Deswegen solltet ihr euch unbedingt alle 4 Folgen anhören. Für alle Details und alle Infos. Wir sind beide Riesenfans. Und wir haben heute ganz viel Forschung zu Macht und Machtmissbrauch zitiert. Das war aber nur ein Bruchteil von dem, was in Franzis Buch steht. Das heißt, er hat dich noch nicht mal angefasst und ist beim Ullstein Verlag erschienen. Und da gibt's alle Infos, über die wir heute gesprochen haben und noch viel, viel mehr Details, Geschichten von Betroffenen und auch, wie ich finde, was richtig wichtig ist, ganz viele tolle Tipps für eine bessere Zukunft. Ganz klare Kaufempfehlung. Und alle Infos gibt es in den Shownotes und wir verlinken euch da auch Elena und Elenas Podcasts und Franzis Buch und sowieso alles.
Yay!
So machen wir. Danke, dass du da bist, Elena.
Danke euch.
Tschüss, ciao, ta-ta-ta. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.